Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Wir sind heute mit Klaus Schweinsberg verbunden, Professor Klaus Schweinsberg. Wir kennen uns schon lange, er war aber mein Chef, wir duzen uns. Und Klaus Schweinsberg ist Wirtschaftsprofessor und sehr angesehener Experte im Bereich Unternehmensführung und strategische Beratung, Gründer und Chairman des Zentrums für Strategie und höhere Führung. Und das berät Führungskräfte und Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien. Auch bei uns im NTV-Programm ist er geschätzter Experte, wenn es um die Einordnung aktueller wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Entwicklungen geht, wie zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos oder bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Klaus, schön, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen.
Hallo Klaus.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Sandra, hallo Uli.
Die Bundestagswahl, die liegt erst ein paar Tage hinter uns. Da tut sich jetzt stündlich was, mit Sicherheit auch, bis dieser Podcast online geht. Aber trotzdem stehen die Ergebnisse fest. Wie fällt deine Reaktion auf die Wahl aus? Das Ergebnis lag ja ziemlich nah an den Prognosen.
Zusammenfassend würde ich sagen, der Handlungsbedarf ist gigantisch in diesem Land. Der Handlungswille beim mutmaßlichen Kanzler Merz auch. Der Handlungsspielraum indes ist kleiner geworden, als er vorher war, einfach durch die parlamentarischen Mehrheiten, die wir haben oder nicht mehr haben. Der linke und rechte Rand wurde gestärkt und das Hauptproblem, was auch schon diskutiert wird, dass es keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag mehr gibt, wo man zum Beispiel etwas wie die Schuldenbremse ändern könnte.
Die AfD hat ja sehr stark abgeschnitten. Wie schätzt du das Erfolgspotenzial ein? Wird die Koalition schaffen, in den nächsten 4 Jahren das Ruder rumzureißen bei strittigen Themen wie Migration, um das Explosionspotenzial in der Bevölkerung zu entschärfen?
Alle gucken in der jetzigen Situation klar auf den Gewinner, CDU, CSU. Aber der Schlüssel in diesem Spiel wird meines Erachtens die SPD sein. Wenn die SPD es schafft, zu einer realistischeren Lageeinschätzung zu kommen, sich auch mit anderem Personal aufstellt, zum Beispiel mit einem gestärkten Herrn Pistorius, glaube ich, kann tatsächlich so eine große Koalition, die dann gar nicht mehr so groß ist, gleichwohl Großes leisten. Wenn die CDU aber in ihrer ideologischen Verfasstheit bleibt, in der sie zumindest in den letzten Jahren war, wird es in dieser Koalition sehr, sehr schwierig, den Wandel zu generieren, den Herr Merz versprochen hat.
Jetzt stagniert die deutsche Wirtschaft seit 2 Jahren, vielleicht auch noch ein drittes. Was heißt das für die Unternehmen, wenn die in diesen Zeiten ihre Geschäfte steuern müssen?
Die Unternehmen haben ja vor allem, und das gilt generell, darunter gelitten, dass es diese Unberechenbarkeit gibt. Wir erinnern uns, es wurden Gesetze gemacht, die handwerklich schlecht waren, sie wurden wieder zurückgenommen. Es kamen neue Regulierungen, dann war nicht ganz klar, übersteuern wir die Regulierungen aus Brüssel oder übersteuern uns die Regulierungen aus Brüssel. Diese Unsicherheit muss unbedingt enden. Wenn diese Unsicherheit anhält, dann werden weitere Unternehmen abwandern. Das wird auch zu einer weiteren Investitionszurückhaltung führen und es wird auch bei der Bevölkerung dazu führen, dass noch mehr Geld auf die hohe Kante gelegt wird. Wir haben in Deutschland eh schon eine irre hohe Sparquote und das ist Geld, das brauche ich insbesondere Sandra nicht zu erzählen, was dann natürlich in den Kapitalmärkten fehlt, die wir brauchen für große Investitionen. Also Hauptpunkt ist, wir brauchen Sicherheit und wenn Sicherheit kommt, glaube ich, wird auch wieder Wachstum kommen.
Apropos Sicherheit, wir sehen ja jetzt gerade hier in den USA extreme Unsicherheit. Jeden Tag die unglaublichsten Überschriften, alles ist im Umbruch. Und unter der Biden-Regierung sind ja sehr gute Bedingungen geschaffen worden für Unternehmen. Und das hat auch viele Unternehmen aus Deutschland dazu gebracht, in die USA umzusiedeln. Siehst du da eine Trendumkehr?
Es gibt jetzt ganz interessante einzelne Datenpunkte, die ich aber jetzt noch nicht zu einem Trend irgendwie verschmelzen wollte. Was sein könnte, dass Europa, namentlich Deutschland, auch von den Vorgängen profitiert, die in den USA stattfinden. Ich habe jetzt gehört, dass die Zahl der Bewerbungen bei der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland in die Höhe geschossen sind, seit klar ist, dass Trump Präsident wird, weil Wissenschaftler natürlich in einem Umfeld arbeiten wollen, das von Meinungsfreiheit geprägt ist und nicht von Hetze, das ein liberales Klima hat, und man fürchtet, dass es das in den USA nicht mehr gibt. Also könnte sein, auf der Wissenschaftsseite, dass wir wieder hervorragende Wissenschaftler in Europa bekommen, die wir vorher nicht hatten. Es kann auch sein, dass das ein oder andere Unternehmen sich dort abwendet. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass aufgrund der Unsicherheit über die Zölle Herr Draghi noch mal darauf hingewiesen hat, dass im Binnenmarkt noch viel zu tun wäre, die Handelshemmnisse innerhalb der EU wahnsinnig hoch sind und wir eigentlich da mal ansetzen müssten, um auch aus eigener Kraft Wachstum und mehr Konsum in Europa zu schaffen. Insofern kann das schon auch was Gutes haben. Im Moment betrachten, glaube ich, alle noch, was dort in den USA passiert. Und es ist auch noch nicht ausgemacht, weil ja mindestens drei verschiedene Lager dort in dieser Trump-Regierung im Moment sich eigentlich messen. Die in 100% in Wolle gefärbte Trumpisten, wie Herr Vance, dann die Tech-Barone Elon Musk vorne dran und dann aber auch noch ein paar so klassische Republikaner wie Rubio. Im Moment, glaube ich, sind die Tech-Milliardäre ganz dicht dran. Ob das lange so bleiben wird, wird man sehen, und dann kann sich Politik plötzlich auch wieder ändern.
Jetzt waren wir gemeinsam in Davos und haben mit Spannung diese Trump-Rede auch beobachtet oder gehört, die er da virtuell zugeschaltet vom Stapel gelassen hat. Und viele Unternehmer und Manager haben dem Beifall gezollt und haben plötzlich diesem Wokismus und ESG-Diskussionen irgendwie gefühlt den Rücken gekehrt. Haben Unternehmer, Manager in diesen Zeiten zu wenig, ja, sind die zu wenig laut, um sich zu erklären?
Manager und vor allem Unternehmer haben ja die Eigenart, total allergisch zu reagieren, wenn jemand sagt, das geht nicht. Und gerade in Europa, insbesondere in Deutschland, bestand Regierungshandeln in den letzten Jahren immer zu sagen, das geht nicht. Das haben wir erlebt bis in die letzten Tage des Wahlkampfes, wo Herr Habeck immer erklärte, wie kompliziert das alles ist und dass wegen Europarecht alles nicht geht. Und Scholz eigentlich auch immer, wenn er nicht gesagt hat, er hatte eh recht, erklärte, warum das alles nicht geht. Und ich glaube, Unternehmer haben das jetzt einfach satt. Und jetzt treten da Akteure auf die Bühne, die plötzlich sagen, alles geht. Es ist nur eine Frage des Willens. Wir können auch auf den Mars fliegen und wir können innerhalb von einem Tag Frieden machen in der Ukraine und Gazastreifen machen wir zur Riviera. Das finden Unternehmer grundsätzlich gut, weil sie sagen, naja, der tickt wenigstens wie wir. Man muss es ja wenigstens versuchen, was dann rauskommt. Und sie blenden für meinen Geschmack viel zu stark die Risiken und Nebenwirkungen aus, dass diese totale Entgrenzung sich eben nicht nur auf ökonomische Dinge bezieht, sondern eben auch bedeutet, dass man jegliche Regeln ignoriert. Das ist das, was wir in den USA jetzt sehen. Und ich habe den Eindruck, ihnen ist nicht klar, wie gefährlich dieses Spiel ist.
Wenn man Regeln ignoriert oder wenn man ja den Gewalten total freien Lauf lässt, wozu kann das aus deiner Sicht führen? Weil was wir sehen bei Trump ist ja diese gewisse Brutalität. Kann die auch in Führungsetagen von Unternehmen, auch hier in Europa, in Deutschland, Einzug halten? Weil man sagt, das ist doch jetzt opportun?
Naja, wir haben es ja gesehen, wie es ist, wenn ein Unternehmen so geführt wird, nämlich bei Elon Musk, dass halt über E-Mails dann Kündigungen verschickt werden, so wie er jetzt auch wieder versucht, irgendwie Arbeitskontrolle über E-Mail zu machen. Und solche Fälle gab es natürlich auch immer wieder im Unternehmerlager, auch in Deutschland. Nichts zu unterstellen, dass die irgendwie rechtsradikal oder ähnliches sind, aber wenn man sich so manche E-Mail anschaut, die Herr Wirth von Schraubenwirth an seine Mitarbeiter schreibt, dann klangen die durchaus ähnlich wie die von Elon Musk, das muss man schon sagen. Und da sind Unternehmer jetzt auch nicht so zimperlich. Also zu sagen, wir machen da jetzt mal klare Ansagen und ich will jetzt Dinge, die unmöglich sind. Uli, wir erinnern uns an unsere Gespräche seinerzeit mit Herrn Wiedeking von Porsche. der ja auch immer auf dieser Welle ritt, zu sagen, alles geht, wenn man es nur will. Das ist so ein Grundmotiv, was Unternehmer irgendwie sexy finden. Sie verstehen aber nicht, und da hatte der Bundespräsident mit seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz recht, als er sagte, Demokratien sind keine Spielwiese für Disruption.
Wie sehr sollten Unternehmer sich denn überhaupt aus dem Fenster hängen? Wir sehen jetzt bei Elon Musk, die Tesla-Verkäufe brechen dramatisch ein, so ziemlich überall auf der Welt. Wir haben hier in den USA der Fall von Target, das ist eine Multi-Supermarktkette. Die haben dann explizit ESG, also Diversität, woke Richtlinien abgeschafft. Und da sind auch die Verkäufe um 10% eingebrochen. Soll man den freien Lauf lassen oder was würdest du Unternehmern raten? Es gibt ja auch Unternehmer, wahrscheinlich würde es geben, die sich aktiv pro AfD äußern würden.
Ja, es gibt welche, die sich proaktiv AfD äußern. Da muss man nur Herrn Döpfner nehmen, jetzt in seinem letzten Interview in der Financial Times. Und der ja auch Gastgeber war von Formaten, wo Frau Weidel eingeladen war. Zwei Punkte dazu. Sprechend über diese Formate, da waren Unternehmer und Manager erstaunlich zahm und ruhig. Die haben sich kaum getraut, da Frau Weidel eine Frage zu stellen, schon gar nicht eine kritische. Da würde ich sagen, da würde ich doch ein bisschen irgendwie mehr Mumm erwarten, weil ich erlebte, in welcher Schärfe und Härte sie dann vorher irgendwie über Herrn Habeck herfielen. Da muss man sich schon fragen, warum machen sie das Maul auf und an einer anderen Stelle nicht. Der zweite Punkt, und da wird's konkret, ich hatte jetzt in der letzten Woche mit zwei CEOs telefoniert, die sagten, sollen wir eigentlich Tesla aus dem Dienstwagenprogramm nehmen?
Das hast du geantwortet?
Ich habe ihnen gesagt, mein Rat wäre, es nicht dirigistisch rauszunehmen, weil das Angriffsfläche liefert genau für diese Erzählung von Herrn Vance. Naja, in Deutschland herrscht ja gar keine Meinungsfreiheit mehr. Aber ich würde als Unternehmen mit denjenigen, die Dienstwagen bekommen können, in Dialog treten und sagen, überlegt euch genau, die Wahl des Dienstwagens hat bestimmte Implikationen. Und wir betrachten euch Mitarbeiter als denkende politische Menschen. Also überlegt euch auch, was ihr für ein Auto fährt. Das ist ja auch ein Symbol nach draußen. Aber ich würde es denen nicht vorschreiben.
Kleiner Zusatz zu Herrn Döpfner. Sein Sohn ist Chief of Staff von Peter Thiel. Peter Thiel ist der Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley, der J.D. Vance, also den Vizepräsidenten, gestellt hat. Also der ist auch eng mit der US-Tech-Szene verzahnt.
Genau, und hat gerade 50 Millionen von Peter Thiel bekommen für seinen kleinen Fonds, wenn ich es richtig gelesen habe.
Aber warum ist das so, dass Unternehmer, Manager so wenig Mumm zeigen gegenüber Frau Weidel? Wir haben das erlebt gegenüber bei Donald Trump. Auch da wurde er ja von vier CEOs globaler Banken auf der Bühne interviewt und die Fragen waren abgestimmt, waren brav, war eigentlich relativ peinlich. Warum ist das so? Warum machen die das mit?
Gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Natürlich die PR-Abteilungen und Public Relations-Abteilungen werden dann immer sagen, nee, machen wir mal flache Silhouette, bloß nicht aus dem Fenster lehnen, man wird da abgestraft. Habe ich selber erlebt bei einem CEO, der gesagt hat, oh, da kriegen Sie jetzt aber anschließend einen Shitstorm von den Rechten, wenn Sie da was sagen, hat's trotzdem gemacht, kam kein Shitstorm. Dann gibt's welche, die generell sich nicht politisch äußern und sagen, ist nicht mein Job, das kann ich nachvollziehen, das kann man so definieren. Und dann gibt's, muss man schon sagen, halt dort auch eine gewisse Feigheit. Gerade Manager kommen nicht in Konzernen nach oben, weil sie immer besonders outspoken wären und diejenigen sind, die am pointiertesten sich artikulieren. Das ist ja kein Geheimnis, dass in vielen Konzernen es eine hochpolitische Angelegenheit ist, da irgendwie mal als CEO oben anzukommen. Und da ist es vielleicht nicht unbedingt angelegt, dann die große Klappe zu riskieren.
Aber jetzt berätst du auch jüngere Führungskräfte, die nach oben wollen oder auf dem Weg dahin sind. Was rätst du denen dann?
Also man muss nicht dumm irgendwelche Meinungen ins Schaufenster stellen, wenn es nicht relevant ist. Und es gibt auch immer die Frage, wo mache ich das, in welchem Kreis und in welcher Form. Aber ich finde schon, dass man als Führungskraft ein Recht auf eine eigene Meinung hat und in bestimmten Kreisen die auch artikulieren kann. Es gibt meines Erachtens keinen Grund, in einem Vorstandsgremium oder Geschäftsführungsgremium nicht sehr klar seine eigene Meinung zu sagen. Und wie ich überhaupt finde, dass man nach innen sehr stark die eigene Meinung kommunizieren kann und auch mit den Mitarbeitern in Diskussion treten kann. Wovon ich jetzt nicht so viel halte, sind dann immer große Anzeigenkampagnen zu machen oder sehr stark nach draußen zu senden. Das kann dann auch in die Hose gehen. Und das bedeutet ja auch weniger, dass man sich wirklich auseinandersetzt, sondern da postuliert man halt irgendwas fürs gute Gewissen, meistens noch mit ein paar anderen, dann ist es jetzt auch nicht so risikoreich. Ob das dann aber eine Wirkung hat oder eher als Bevormundung über den Umweg der Medien, den viele ja eh nicht trauen, bedeutet, also da habe ich meine Zweifel. Also lieber mit den Leuten reden, als über die Köpfe der Leute hinweg reden.
Wie ernst ist die Situation? Wir sehen ja eine starke Ansteckungswirkung von den USA letztendlich auf Europa. Und hier in den USA hat jetzt gerade Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, der war vor dem Wahlkampf, stand er eigentlich hinter Kamala Harris, aber in Anführungsstrichen heimlich, bis er geoutet worden ist. Jetzt hat er gerade gesagt, wo Elon Musk hier auf dem großen Zerstörungskurs ist, Elon Musk mache das richtig. Diese Doge-Börde, die es eigentlich rechtlich gar nicht gibt, die müsse so durchgreifen. Und man hat ein bisschen das Gefühl, das System läuft gegen die Wand und manche CEOs machen damit. Wie siehst du das?
Vielleicht zwei Beobachtungen dazu. Ich glaube, dass selbst CEOs von der Geschwindigkeit und Wucht dieser Welle eigentlich überrollt sind. Bannon hat ja das Programm als Ferocity and Velocity beschrieben. Das wird ja im Moment durchgeführt. Und ich glaube, die Vielzahl von Dingen, die da jetzt jeden Tag kommen, auch in dieser Härte, das überfordert selbst CEOs und die biegen dann irgendwie bei, weil sie einfach von dieser Welle irgendwie mitgezogen werden. Das Zweite, und das finde ich gefährlicher, über inhaltliche Dinge, die dort passieren, kann man im Zweifel streiten, dass man eine Behörde irgendwie mal härter anfasst und sagt, okay, wir kommen, die wird sich aus sich selber raus nicht optimieren, wir müssen mal jeden Zweiten da irgendwie freistellen. Was ich beängstigend finde, und das haben wir ja auch in München erlebt bei der Rede von Vance und dem Auftritt von Herrn Grenell, ist die Art und Weise. Es gab in den 60er Jahren, Sandra, du wirst dich da vielleicht erinnern, ein Buch, The Paranoid Style of American Politics, wo von Angry Minds gesprochen wird. Und ich glaube, dass diese Angry Minds jetzt wieder bestimmend sind in Washington. Rachsüchtige Gestalten, die irgendein Trauma in ihrer Biografie haben. Das gilt für Trump, das gilt für Vance, da kann man es nachlesen, das gilt auch für Elon Musk. Und diese Rachsucht, die wir jetzt auch gegenüber der Ukraine und Zelensky erleben, nur weil er jetzt nicht sofort beigebogen ist, das macht mir tatsächlich Angst.
Glaubst du, dass das auch was sein könnte, was ansteckend ist für Deutschland? Also zum Beispiel Elon Musk, der hier über Nacht 2,2 Millionen Regierungsangestellte entlassen will, wenn sie nicht auf seine E-Mail antworten, der dazu auf der Bühne tanzt und die Kettensäge hochhält und sich totlacht, also eine gewisse Schadenfreude auch, diese Grausamkeit und diese Gleichgültigkeit gegenüber einzelnen Schicksalen, die dann über Nacht ihre Existenz verlieren, finde ich völlig verstörend.
Die ist verstörend und ich erlebe Frau Weidel ähnlich. Also die Auftritte sind meines Erachtens auch von Hass getränkt. Dann scheint es auch irgendwie ein Trauma zu geben, was sie umtreibt. Und auch die Rhetorik, wenn man nur ihre Rede dort nimmt, wenn wir am Ruder sind und dann reißen wir alles nieder. Nochmals, das hat mit sachlichen Themen, man kann über Windräder streiten, ob man die schön findet oder nicht und ob das effizient ist. Aber die Sprache, und da sind wir wieder irgendwie bei Hannah Arendt, dass mit Sprache vieles beginnt. Und die Sprache diesseits und jenseits des Atlantiks macht mir große Sorgen.
Jetzt haben viele Menschen Angst, ihre Jobs oder Perspektiven zu verlieren. Was rätst du, wie kann man diese Ängste in Energie für Veränderung oder so umwandeln?
Also Ängste sind wahrscheinlich das zentrale Stichwort, weil alle politischen Akteure mit diesen Ängsten umgehen. Und das ist ja kein neues Thema. Gab in den 80er Jahren dieses berühmte Buch von Guy Kirsch, Staatsmann, Amtsinhaber, Demagoge, wo er sagt, alle drei gehen mit Ängsten um. Der Amtsinhaber ignoriert sie. Das hatten wir bisher mit Herrn Scholz. Der Staatsmann sagt, die sind da, aber ich traue mir zu, euch da rauszuführen. Da gibt's eine Lösung, aber wir müssen ehrlich sein in der Beschreibung. Aber im Moment haben wir diese Beschreibungsangst der Politik, noch nicht mal die Zustände beim Namen zu nennen. Und dann gibt's eben die Demagogen, die die Ängste noch verstärken und sagen, es ist alles noch viel schlimmer. Und ich weiß auch genau, wer schuld dran ist. Das sind nämlich die bösen Migranten und die Faulen und die Bürgergeldempfänger und Brüssel vor allem. Und da brauche ich nicht sagen, wer mit diesem Song da im Moment unterwegs ist. Und was mir im Moment fehlt, ist tatsächlich der Staatsmann oder die Staatsfrau noch besser, die sagt, ja, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und ohne Blut, Schweiß und Tränen wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber wir können das packen und wir machen auch den Rücken gerade. Und was ich schon gut fand, als allererster, dass Macron gestern Herrn Trump da auch physisch in die Parade fuhr und sagte, Herr Freund, du erzählst da einfach Lügen und ich würde mir wünschen, dass das mehr passiert. Und man hat auch gesehen, wie unsicher dann da Trump plötzlich wird und wie so ein alter Onkel da mit der Hand so ein bisschen winkelt. Der ist nicht unanfechtbar. Der merkt sehr genau, ob Stärke ihm gegenüber sitzt oder ob man da schon hinkommt und eigentlich vor ihm Angst hat und vor seinen Reaktionen Angst hat.
Was glaubst du, wie die Chemie sein wird zwischen Merz und Trump?
Meine Erwartung ist, dass Trump Herrn Merz nicht ernst nehmen wird und Herr Merz auch eben genau diese Souveränität nicht hat, die ein Macron hat im Umgang mit Trump. Ich denke, Herr Merz ist ein sehr stark kopfgesteuerter Politiker, der auch so ein Situationssensorium wenig hat. Das merkt man ja auch an so seinen Auftritten. Und mit jemand wie Trump braucht man eben dieses absolute Sensorium, wie ist die Situation? Horribile dicto, ein Gerhard Schröder würde mit dem viel besser zurechtkommen, weil der einfach mit einem spezifischen Gewicht reinkommen würde. Will jetzt nicht Herrn Schröder da irgendwie belobigen, der ist natürlich abgeschrieben, aber um es zu sagen vom Politikertypus, deswegen glaube ich, wird Merz alleine bei Trump nicht sehr viel bewegen können.
Das würde bedeuten, dass die politische Instabilität erstmal weiter um sich greift.
Entweder das oder Merz ist ja wahrscheinlich in der Wahrnehmung auch dort, dass es hat er auch gesagt, es vielleicht nicht ideal ist, wenn er dort alleine hinfährt. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde ja auch viel gesprochen, wer sollte denn da jetzt irgendwie zu Trump fahren als Erster? Gut, Macron hat es jetzt gemacht, aber als Repräsentanten von Europa sicher nicht Frau von der Leyen alleine. Und dann war sozusagen die Empfehlung, dass eigentlich so als erstes europäisches Gebinde idealiter Donald Tusk, Frau Meloni und Frau von der Leyen dahin fahren würden. Und ich fand die Idee eigentlich ganz interessant, weil Trump ja wirklich, sagt er ja auch im Moment, seine Rufnummer in Europa hat im Moment eine italienische Vorwahl. Und das muss man einfach nutzen.
Was glaubst du, wie sich die Wirtschaft in Deutschland verändern wird? Weil es muss ja jetzt viel mehr ausgegeben werden für Verteidigungsausgaben. Die Schuldenbremse wird wahrscheinlich kippen. In welche Richtung geht das? Ist das auch nochmal eine Gelegenheit zur Gesundung?
Auch da braucht's, glaube ich, eine bessere Analyse. Was ich gut fand, unlängst hat der Professor Rocholl von der SMT darauf hingewiesen, dass das deutsche Geschäftsmodell ja sehr stark an diesen 20.000 Hidden Champions hängt, die hochspezialisierte Produkte für einen globalen Markt produzieren, weil jeder regionale Markt zu klein ist. Und dieser globale Markt ist ja im Moment gerade extrem bedroht. Das heißt, im Kern ist das deutsche Geschäftsmodell bedroht, wenn wir tatsächlich in eine Welt laufen, wo Märkte wieder abgeschottet und klein geschnitten werden. Das heißt, Europa und insbesondere Deutschland müsste eigentlich gegen diesen Trend anlaufen. Wir müssen, wie ich es gesagt hatte, intern erstmal diesen Markt schaffen, dass der europäische Markt für die größer wird. Und wir müssen gucken, wie wir Handelsbeziehungen mit anderen Regionen jenseits von USA und China aufnehmen. Das haben wir in Davos erlebt, wir drei. Das haben wir auch teilweise in München gesehen. Im Grunde sind Staaten wie Vietnam, Indonesien, Südafrika, Brasilien, die sind im Moment auf Partnersuche, ganz offen, sagen das auch. Und sagen, wir werden mit denen gehen, die uns den besten Deal geben. Und da würde ich mir eine aktivere Rolle auch der EU wünschen. Haben wir alle kritisiert, als wir in Davos waren. Es gibt ja noch nicht mal ein EU-Pavillon während des WEF in Davos. Also die EU ist dort mit Ausnahme der Rede von Frau von der Leyen überhaupt nicht präsent, während jeder indische Teilstaat dort eine eigene Repräsentanz hat.
Hast du denn Zeichen dafür, dass sich Unternehmer auf diese Rahmenbedingungen vorbereiten, beziehungsweise auf die nächste Krise? Oder laufen wir möglicherweise blind in die nächste Katastrophe rein?
Also manche haben ihre Vorbereitungen sozusagen schon abgeschlossen, und zwar zu Lasten Deutschlands. Ich hatte gestern früh ein Telefonat mit einem namhaften Unternehmer, der inzwischen mit seiner Familie in Singapur wohnt und da auch bleiben wird. Und in den letzten Tagen viele Anrufe bekommen hat von anderen Unternehmern aus Deutschland, die sagten, na, wie hast du das eigentlich gemacht und wie ist denn das jetzt? Also es gibt durchaus, und zwar seit längerer Zeit, Unternehmer, die sagen, ich sehe meinen Standort dauerhaft perspektivisch nicht mehr in Deutschland und auch nicht in Europa, sondern dort weggehen. Das hängt teilweise auch von den Märkten ab. Andere suchen ihr Glück eher in Europa. Haben wir auch gesehen, Stiel und nicht nur Stiel, die sagen, dann gehen wir halt in ein Land wie die Schweiz, nicht, weil dort die Steuern so viel niedriger wären, das ist gar nicht der Fall, sondern weil einfach das Thema Regulierung eine völlig andere ist und auch die Sicht auf Unternehmer eine bessere. Also das sind nicht sozusagen die Halsabschneider, die andere ausbeuten, sondern eben Wohlstand generieren. Und die dritte Gruppe wartet ab, hat ihre Unternehmen jetzt ein bisschen effizienter gemacht, auf eine schwächere Wachstumszeit eingestellt. Das wird aber nicht ewig dauern. Wenn wir jetzt 25 in der Rezession bleiben, ist das die längste seit der Nachkriegszeit, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das wird natürlich massive Folgen haben für den Standort. Es bleibt für die neue Regierung nicht viel Zeit, Signale zu senden, dass es in Deutschland in Sachen Deregulierung, Unternehmerfreundlichkeit, Flexibilisierung im Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau echte, tatsächliche Schritte gibt. Ich denke, wenn da bis Herbst nicht sehr, sehr klare Signale kommen, auch mit konkreten Gesetzen, dann wird die Nervosität extrem hoch werden.
Sollte die Politik Unternehmer noch proaktiver einbinden in die Politikgestaltung? Also es hätte viele gegeben, die sofort von Anfang an gesagt hätten, die Energiepolitik macht so keinen Sinn. Oder birgt das zu viele Gefahren, wenn Politik und Unternehmen zu nah miteinander interagieren?
Das war ja ein interessantes Beispiel. Herr Habeck hat ja am Anfang der Unternehmer tatsächlich sehr eng eingebunden, auch zum Energieversorger, das habe ich selbst erlebt. Als er so seine ersten Schritte zum Thema, wie bauen wir die Erneuerbaren aus, wie kriegen wir die Energiewende hin, gemacht haben. Und das wurde auch sehr wertgeschätzt, hat am Ende des Tages aber nichts gebracht, weil die Ideologie dort über allem schwebte und dann auch der Verwaltungsapparat einfach bestimmte Dinge schlicht ignorierte, weil dieser Verwaltungsrat an der Spitze eben auch wiederum von Leuten besetzt war, die sehr ideologisch waren. Mein Wunsch wäre, dass eine neue Bundesregierung eben die Ministerien oben nicht wieder mit sehr ideologischen, in der Wolle gefärbten Parteigängern besetzt, so auf Staatssekretärsebene, sondern wie es eine gute Tradition in Deutschland war, einfach mit wirklichen Fachleuten, die, Stichwort Widerspruch, dann auch den Hintern in der Hose haben, einem Minister zu widersprechen und zu sagen, ich verstehe, was sie wollen, aber die Fakten geben es einfach nicht mehr her oder geben es nicht her. Und das hat in der letzten Regierung sehr, sehr schlecht funktioniert.
Wenn wir in diesen disruptiven Zeiten nochmal einen Blick wagen in die Führungsetagen, und du berätst ja nun Führungskräfte, was heißt das für das Management von Organisationen, dass die Zeiten jetzt so herausfordernd sind, wie sie sind?
Dass man das als Management so benennt und nicht in die Versuchung kommt, einfache Lösungen anzubieten, wo es keine einfachen Lösungen gibt, weil das nach hinten losgeht. Ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, die Autoindustrie, wo man diese Ambiguität und Ungewissheit bezüglich künftiger Antriebsformen nicht aushalten konnte. Und dann sagte, wir brauchen jetzt mal den Strong Bold Leader, so ein DICE bei VW, der sagt so 100% auf Elektromobilität, wo wir jetzt wissen, das war einfach falsch und die Analyse unterkomplex. Aber auch aus der Organisation der Wunsch war, ja, wir wollen jetzt mal eine klare Ansage. Und das ist verdammt schwer als Führungskraft zu sagen, ich kann diese klare Ansage nicht machen, weil die Welt im Moment wahnsinnig komplex ist und auch ungewiss. Und das, was heute vielleicht richtig ist, übermorgen überholt ist, so ähnlich wie das auch in der Pandemie war, wo man sich eingestehen musste, wir hätten es zwar gern, aber es geht einfach nicht. Und das als Managementleistung und Leadershipleistung zu erbringen, das ist nicht einfach, weil es gegen den menschlichen Charakter ist, weil man die Dinge ja für sich irgendwie geklärt haben will. Das ist so wie wenn wir irgendwas haben und dann schnell eine E-Mail raushauen, weil wir glauben, dann habe ich es ja vom Tisch, dass der Bumerang dann anschließend kommt und das Problem vielleicht noch größer ist, bedenkt man in dem Moment nicht. Aber das macht gute Führer aus.
Wir sehen es ja bei militärischen Organisationen, beim Militär, dass da Entscheidungen relativ zügig getroffen werden und dann durchexekutiert. Kann das ein Beispiel sein auch für die Wirtschaft oder würde das da gar nicht funktionieren?
Natürlich kann militärischer Entscheidungsprozess insbesondere in Bereichen von zeitkritischen Entscheidungen, also Piloten, dieser sogenannte Oderloop, das kann schon helfen. Aber es geht eben nicht darum, wie du gesagt hast, Uli, was zu entscheiden einmal und dann durchzuexekutieren, sondern es ist eben dieser Loop, diese ständige Kontrolle, sich zu hinterfragen, habe ich den Effekt erzielt, was muss ich verbessern. Das findet in der Wirtschaft in der Tat noch relativ wenig statt, weil man sagt, okay, jetzt haben wir es einmal entschieden, dann müssen wir es jetzt auch irgendwie 2 Jahre durchhalten. Das ist in Zeiten wie diesen relativ gefährlich.
Du sprachst eben die menschliche Natur an. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Wirtschaftsmisere, in der Deutschland steckt, die Schuld der Politik ist relativ klar etabliert. Wie viel Mitschuld tragen Unternehmensführer? Weil ein bisschen ist es ja auch immer so, dieses Quartalsgetriebene, das Kurzzeitige, was systemisch bedingt ist. Und dieses, wenn ich mich aus dem Fenster lehne mit einer großen Vision und das geht daneben, dann habe ich nur die Downside. Aber wenn ich mich einfach so, wenn ich alles so weitermache wie bisher, wie die anderen CEOs, dann kann mir eigentlich nichts Schlimmes passieren. Also vorausgesetzt natürlich, das Unternehmen läuft gut.
Also nur die Schuld auf die Politik zu schieben, das ist zu billig. Kein Unternehmen war gezwungen, fast die gesamte Energieversorgung aus Russland zu beziehen. Haben auch nicht alle gemacht. Dazu sagen, naja, das war jetzt nur die Politik, die hat uns da reingetrieben, finde ich zu billig. Frau Merkel hat auch niemand gezwungen, umfänglich in China zu investieren. Sie hat es gefördert, sie hat es begleitet, aber sie hat niemanden gezwungen. Und wenn wir jetzt wieder die Autoindustrie hernehmen, da musste man jetzt kein Experte sein, um zu sehen, dass der Kauf von europäischen Autos in China zurückgeht. Es reichte, wenn man alle paar Jahre mal nach China fuhr, sich die Parkplätze dort anguckte und sah, wie die Audis weniger wurden und die Red Flags and Great Walls eben zunahmen. Da konnte man eigentlich relativ einfach ableiten, dass das wahrscheinlich eher ein schrumpfender als ein wachsender Markt ist. Wir wissen auch, dass schon seit 2020 China langsam zum Nettoexporteur von Autos wurde und mittlerweile 5 Millionen Autos mehr exportiert, als es importiert. Das sind eigentlich alles Dinge, die man als Unternehmensführer sehen konnte, kann aber nicht erkennen, dass zum Beispiel die Autoindustrie da Schlüsse draus gezogen hätte, sondern die haben da weiterhin fröhlich ihre Wachstumsprognosen reingeschrieben. Das hat mit Politik rein gar nichts zu tun. Das ist meines Erachtens eine Fehlleistung im Management.
Und warum ist das so? Ich meine, gibt Aufsichtsräte, gibt ganze Stäbe, die Manager betreuen oder begleiten. Warum sehen die diese Risiken nicht?
Und das sind aber nicht alle. Es gibt manche, die sind einfach arrogant. Die Diskussionen, die kennst du auch, Uli, die haben bis vor kurzem erlebt, wo dann tatsächlich irgendwelche CEOs sitzen, die sagen, ja, also eine Druckmaschine in deutscher Qualität, das wird nie ein Chinese herstellen können. Oder auch das Belächeln der chinesischen Autoindustrie, sagen, ja, das sind ja alles irgendwie keine richtigen Autos, das ist einfach schiere Arroganz. Und die andere Gruppe hat vielleicht die Risiken gesehen, hat aber auch gesehen, wenn ich die jetzt anspreche, dann hat das so große Implikationen, die ich dann gegenüber den Gewerkschaften, den Mitarbeitern, den Kapitalmärkten, der Öffentlichkeit rechtfertigen müsste. Das mache ich erst, wenn es alle anderen auch machen. Es ist ja kein Zufall, dass es immer allen bis zum gleichen Punkt irgendwie gut geht. Und dann stellt plötzlich die Chemieindustrie fest, oh Gott, uns schwimmen die Märkte davon und es kommt eine Gewinnwarnung nach der anderen. Dann waren es die Automobilzulieferer und jetzt sehen wir, dass es auch bei den Autoherstellern angekommen ist. Die lieben es halt schon, irgendwie im Windschatten der anderen zu sein und warten eigentlich häufig und sagen, okay, dann lass doch erstmal den einen vorangehen und die schlechte Nachricht kommunizieren, dann wird's für mich hinten nicht mehr so schlimm.
Wie siehst du die Zukunft für den europäischen Wirtschaftsraum? Wird es Europa gelingen, sich mehr zusammenzuraufen? Weil jeder hat verschiedene Stärken. Das müsste ja eigentlich top funktionieren. Meinst du, das wird politisch auch durchsetzbar sein?
Da muss man unterscheiden zwischen den außen- und sicherheitspolitischen Themen und den wirtschaftspolitischen Themen. Ich persönlich sehe eigentlich keinen Grund, warum der Binnenmarkt beim Austausch von Waren, Gütern und Dienstleistungen nicht endlich mal besser gemacht werden könnte. Da gab es ja auch sehr klare Hinweise in diesem Draghi-Report. Ich hatte jetzt auch den Eindruck, auch in Davos, dass Frau von der Leyen wenigstens den Schuss gehört hat und auch offen sagt, wir müssen da von dieser Hyperregulierung runter und wir müssen jetzt irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Also ein Erkenntnisproblem gibt es dort nicht. Bin mal gespannt, wie sehr sie das umgesetzt bekommt. Aber eigentlich hat sie da guten Karten, weil ja das Thema Industriestandort und Wirtschaftspolitik weitgehend von den Nationen nach Brüssel delegiert ist. Schwieriger ist es beim Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Diese europäische Armee, die da jetzt rauf und runter diskutiert wird, die sehe ich nicht. Die wird in dieser Form nicht stattfinden. Da haben wir gar nicht die Zeit dazu, das aufzubauen. Das Bestmögliche und auch Einzige, aber auch Notwendige, was stattfinden kann, ist, dass einzelne Nationen jetzt vorangehen und sagen, wir als Nation investieren massiv in Rüstung. Wir werfen jetzt die Fabriken in unserem Land an und wir kaufen das, was wir nicht selber produzieren können, im Weltmarkt relativ schnell zu. Da rede ich eben von Deutschland, da rede ich von Großbritannien, von Polen im Wesentlichen.
Glaubst du, die Wehrpflicht hat wirtschaftliche Relevanz? Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, die sollte wieder eingeführt werden und die Gegner sagen, nein, das entzieht uns nur Arbeitskräfte vom Markt, wo wir sowieso schon zu wenige haben.
Zwei Punkte dazu. Das naheliegende und schneller wirksame wäre vor einer Einführung der Wehrpflicht die 850.000 Reservisten, die Deutschland hat, die noch der Wehrüberwachung unterliegen, wieder in Ausbildung zu bringen und regelmäßig zu ziehen. Das wäre ein überschaubarer Schaden für die Wirtschaft, weil man die wahrscheinlich so für 2-3 Wochen einziehen würde, um denen nochmal Auffrischungsübungen zuteilwerden zu lassen. Das wäre das schnellste Potenzial, was man heben kann und würde, glaube ich, auch in die Bevölkerung so einen Weckruf bedeuten, zu sagen, okay, das wird jetzt irgendwie langsam ernst und jeder ist da in irgendeiner Weise auch gefordert. Der zweite Schritt wäre dann die Wehrpflicht. Ich glaube nicht, dass da im Wesentlichen Arbeitskräfte dem Markt entzogen würden. Ich sage jetzt mal ein bisschen zynisch, wenn ich gucke bei den Jüngeren, wie viele da überhaupt nichts machen über Jahre und wie viele da auch mit dem Gap Year um die Welt schwirren, bin ich persönlich der Meinung, dass man mehr lernen kann, wenn man sich für ein Jahr in den Dienst der Gemeinschaft stellt, an welcher Stelle auch immer.
Wie alt sind denn die Reservisten so im Schnitt? Sind das nicht sozusagen Überbleibsel von der Wehrpflicht noch?
Das sind Überbleibsel von der Wehrpflicht. Aber das heißt ja nicht, dass wenn man da jetzt heute an, weiß ich nicht, 50-Jährigen ziehen würde, der dann für einen Grabenkampf ausgebildet wird, das ist im Zweifel ein Programmierer oder ein Informatiker, den man in der Cybertruppe gut gebrauchen kann. Wir hätten da so viele Talente, die man gebrauchen kann. Also die Idee, dass da jetzt alle Infanteriekämpfer an der Front sind, die ist natürlich so ein bisschen verwegen. Aber ich würde sagen, es gibt für jeden mit jedem Profil eine sinnvolle Verwendung.
Jetzt sind ja diese geopolitischen Themen bei CEOs scheinbar nachgefragt. Seit ein paar Jahren schwören ganz viele von denen bei der Münchner Sicherheitskonferenz rum. Ist das ein Schaulaufen der Eitelkeiten oder steht dahinter wirklich ein anderes Interesse?
Die Interessenlage hat sich geändert. Also ich erinnere mich, als 2010 war das, glaube ich, der Botschafter Ischinger und ich damals zu einem CEO-Lunch eingeladen haben und dann ganz viele Fragen der Anrufe kamen, sagten, ja, was soll ich denn da? Wir machen ja gar kein Rüstungsgeschäft. Ich bin eine Bank oder ich bin ein Versicherer und man denen erklären muss, ja, gehen Sie mal hin, ist vielleicht ganz interessant, kann man so ein bisschen die längeren Linien sehen. Das hat sich ein bisschen geändert, als die ersten Cyberangriffe kamen. Da merkten die, ja, okay, das sollte ich vielleicht doch irgendwie verstehen. Und jetzt seit dem Ukraine-Krieg ist es in der Tat so, dass es dort einen Run gibt. Und da gibt es schon nicht wenige, die da jetzt hinfahren, weil das in Anführungszeichen irgendwie sexy ist. Aber die meisten haben ein ehrliches Erkenntnisinteresse und haben jetzt gelernt, teilweise auch auf die harte Tour gelernt, dass man als CEO ein Gefühl haben muss, wo geht die Welt dann in den nächsten 2 oder 3 Jahren hin? Und häufig hört man das halt irgendwie nur an den Zwischentönen. Und wenn man jetzt mal jemanden nimmt, wie zum Beispiel den Nikolaus von Bomhardt, Aufsichtsratschef der Münchner Rück und dort lange CEO, der seit Jahren dort mit seinem Notizblöckchen sitzt, würde ich sagen, wenn man mal die Aktienperformance der Münchner Rück anguckt, ist für mich kein Zufall. Da war offensichtlich jemand im Driver-Seat, der die längeren Linien gesehen hat und sich selber mit denen beschäftigt hat.
Während Donald Trump die Alliierten mit Strafzöllen und Annexionsplänen malträtiert, hat er jetzt eine wunderbare Wirtschaftskooperation mit Russland angekündigt. Welche Implikationen könnte das für Europa haben? Und siehst du eine potenzielle Tendenz, dass Unternehmen auch wieder in diesen Markt zurückgehen oder erstmals gehen werden?
Jetzt ist, glaube ich, noch unabsehbar, wohin oder was die Rhetorik, die Trump und die vielen Ideen, die er hat, in Tat und Wirklichkeit dann für uns bringen werden. Was man, glaube ich, sagen kann, auch wenn man guckt, von wem er so umgeben ist, es gibt in seiner Administration etliche China-Hawks, die sagen, das ist unser Schwerpunkt, darauf müssen wir unsere Kräfte konzentrieren. Und Russland ist für uns weder wirtschaftlich noch militärisch eine Gefahr als Amerikaner. Also lass uns an der Stelle nicht verzetteln. Machen wir mit denen irgendwie einen Deal. Dann haben wir unsere Ruhe. Wir können uns auf Indo-Pazifik konzentrieren. Und wenn da irgendwie was schief läuft, dann ist die First Line of Defense ohnehin die Europäer. Die haben wir eher auf dem Kieker, die Trittbrettfahrer, die sollen sich jetzt mal um dieses Thema kümmern. Ich glaube, das ist im Moment die Melodie, die im Weißen Haus da gesungen wird. Was da im Einzelnen dann rauskommt, das muss man noch sehen. Aber ich glaube, die Grundmelodie zeichnet sich so langsam ab.
Jetzt bist du als Managementberater ja immer auch nah dran und vielleicht auch ein bisschen der Psychologe. Die Zeiten sind herausfordernd. Wie motiviert man sich in diesen Zeiten, beziehungsweise wie bereitet man sich mental auf eine krisenhafte weitere Entwicklung vor?
Ich habe mal einen CEO begleitet, der sagte, ich bin eigentlich unglücklich, wenn ich nicht jeden Tag irgendwie ein Problem habe, was richtig schwierig ist, was ich lösen kann, weil ich löse so gern Probleme, so wie andere halt Kreuzworträtsel. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz und der kann vielleicht helfen für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Das, was ich auf den Tisch bekommen werde, werden im Wesentlichen fast unlösbare Probleme sein. Aber auf die will ich mich stürzen und das halt so gut wie möglich lösen, aber auch transparent machen, dass alles nicht eindeutig lösbar ist und dass man auf diesem Weg wahrscheinlich Rückschläge, Fehler und Ähnliches in Kauf nehmen muss. Also genau der Gegenschnitt zu diesem Great Man, der jetzt wieder in den USA gefeiert wird. Da gibt's den Superhero, der alles richtig macht, wie Elon Musk. Und an dem hängt alles. Eher der CEO oder der CEO, der sagt, ja, es ist schwierig, ich habe auch nicht die Lösung, ich höre mir die Sachen an, ich diskutiere sie, ich entscheide dann auch, aber ich habe auch die Kraft, mich, wenn wir uns vergaloppiert haben, selber zu korrigieren.
Du warst in Davos, du warst bei der Münchner Sicherheitskonferenz, du sprichst mit CEOs. Was ist so der Chatter hinter den Kulissen? Also was hörst du, was man gar nicht so in den Medien abgebildet sieht?
Was immer ein Thema ist, das mag aber jetzt auch irgendwie einmal im Hintergrund liegen, was immer alle wollen, ist eine Einschätzung, wie ernst ist die Situation tatsächlich, was ein Krieg in Europa anlangt. Kann das passieren? Wie müssen wir mit dem Fakt umgehen, dass Russland taktische Atomwaffen in Kaliningrad stehen hat, die mühelos Berlin erreichen können? Haben wir da eigentlich irgendwie was entgegenzusetzen? Wie müssen wir damit reagieren? Und manche sogar jetzt schon sagen, na ja, da hatte ich neulich, wo eine CEO mich fragt, ja, müsste ich eigentlich für meine Mitarbeiter irgendwie Wasservorräte, Lebensmittelvorräte, ist das eigentlich unsere Aufgabe als Unternehmen oder ist es das nicht? Tatsächlich im Hintergrund schon die Sorge, dass es einen Krieg oder eine kriegsähnliche Auseinandersetzung geben könnte, von der wir mittelbar oder unmittelbar betroffen sind.
Und wie lautet deine Einschätzung?
Meine ist, glaube ich, unerheblich. Ich habe neulich einen Satz gelesen, der mich wirklich alarmiert hat, von Professor Winkler, Heinrich August Winkler, Autor des Werkes über die Geschichte des Westens, der wirklich nur lange Zeitspannen überblickt und alles andere als ein aufgeregter und ängstlicher Mensch ist, der sagte sinngemäß, wir gehen extrem gefährlichen Zeiten entgegen. Das glaube ich auch.
Wir drücken trotzdem die Daumen und bleiben im Gespräch. Dankeschön, lieber Klaus, für deine Zeit.
Vielen Dank, Klaus. Tschüss.
Ja, danke euch. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.